Der Autor dieses Buches machte Mitte der 80er Jahre bei einer journalistischen Einladungsreise eine extreme Erfahrung auf diesem Gebiet. Übernächtigt von einem langen Flug von Frankfurt über Südafrika nach Namibia, wunderte er sich, dass sich bei seiner Ankunft im Hotelbett ein junges schwarzes Mädchen räkelte. Naiv wie der Autor damals wohl noch war, ging er direkt zur Rezeption und beschwerte sich, in der Annahme, dass das Zimmer schon vergeben war. Er verbrachte die Nacht in einem anderen Zimmer, allein, und wunderte sich über die Geräuschkulisse aus den Nebenzimmern, in denen Redakteure angesehener deutscher Medien, die ebenfalls an der Reise teilnahmen, nächtigten. Erst als diese Kollegen ihn am nächsten Morgen fragten, wie er denn das schwarze Buschmädchen auf dem Zimmer gefunden habe, Originalausspruch eines süddeutschen Journalisten, das ist schon was Besonderes, diese Naturdinger, wurde dem Autor klar, dass es sich bei der jungen Dame um ein Geschenk der damals einladenden und für Namibia verantwortlichen weißen Apartheidsregierung gehandelt hatte. Es mag sein, dass es auch heute noch solche Vorkommnisse gibt. Verbreiteter sind jedoch Barschecks, die von manchen Journalisten offenbar ohne Gewissensbisse angenommen werden. Und es scheinen auch keine Sternstunden des Journalismus zu sein, in denen mit dem Scheckbuch gewedelt wird und Informationen mit Schlammschlachten nur deshalb verkauft werden, wenn man sich im Konkurrenzkampf einen Vorteil verschaffen will. Mehr als 100.000 Mark zahlen deutsche Fernsehstationen inzwischen für ein 10-Minuten-Interview, das aus aktuellem Anlass der Knüller des Tages zu werden und die höchsten Einschaltquoten verspricht. Das gilt auch für die beiden deutschen Nachrichtenmagazine, die etwa für die Geschichte der Magdalena Kropp, der ehemaligen Geliebten des Terroristen Carlos, nach Angaben der Schweizer Weltwoche 6-stellige Beträge angeboten haben sollen. Es gibt wenige, die sich dem Scheckbuchjournalismus bislang erfolgreich entgegenstemmen konnten. Zu ihnen zählte etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die traditionell eher auf eine Information verzichten würde, als dafür auch nur einen Pfennig zu bezahlen. Ebenso stimmt es keineswegs, dass die reichsten Redaktionen auch die fundiertesten Meldungen verfassen. Wäre das der Fall, dann müsste die Bild-Zeitung alljährlich alle angesehenen deutschen Preise für vorbildlichen und seriösen Journalismus einheimsen. Wo viel Geld gezahlt wird, da ist auch die Geldgier nicht weit. Und die animiert zu Fälschungen, Legenden und Entstellungen. Das haben die, zumeist nicht gegenrecherchierten, Berichte des Herrn Born bewiesen. Die von ARD, ZDF, Sat.1, RTL, Pro7 und dem Schweizer Fernsehen willfährig der Quote wegen gesendet wurden. Bilder von Katzenkillern in Jägertrachten und IKEA-Teppichknüpfenden, weinenden, angeblichen Kindersklaven in Indien, die Superdroge auf dem Krötenrücken, die sich später als Dosenmilch entpuppte. Die Wirklichkeit muss eben immer ein bisschen spannender und aufregender sein als das wahre Leben. Dann hat sie bei Spiegel TV, Stern TV, Zack, Frontal, Brisant, Notruf, Explosiv, Exklusiv und all den anderen eine Chance. Und es war keinesfalls nur ein Herr Born, der, dem Lockruf des Geldes verfallen, die Wirklichkeit ein bisschen spannender machte. Noch während dieser auf sein Urteil wartete, beendete das MDR-Boulevard-Magazin Brisant die Zusammenarbeit mit der Berliner Produktionsfirma Das Redaktionsbüro. Grund: Man hatte Schüler eines Berliner Gymnasiums zum Alkoholtrinken aufgefordert und dafür bezahlt, sie nach dem Drehtermin vor der Schule zum Berliner Alexanderplatz chauffiert und dort neben Straßenkids gefilmt. Es sollte ein Beitrag über die wachsende Zahl jugendlicher Alkoholiker sein. Ohnehin sind Jugendliche ein begehrtes Objekt, wenn es darum geht, dem Zuschauer die vermeintlich böse Welt auf dem Fernsehschirm ins Wohnzimmer zu holen. Am 21. März 2000 sendete Explosiv RTL einen Beitrag über Schüler einer Essener Gesamtschule, die angeblich mit scharfen Waffen handelten. Für mehrere hundert Mark, so die Bilder, seien die Schießprügel verhökert worden. Im Text hieß es: Deutlich ist zu erkennen, wie einer der Schüler professionell eine Walter 9mm prüft. Nicht nur Schuldirektor Friedhelm Endemann nannte den Beitrag skandalös. Eltern schalteten Anwälte ein, denn die Behauptungen, die im Bild gezeigten Schüler kungelten mit scharfen Waffen, war frei erfunden. So wurde denn auch RTL-Sprecher Wolfgang Osinski von der Fachzeitschrift Cut mit den Worten zitiert: Der Beitrag habe uns keine Freude gemacht. Beim Zoll werden am Flughafen Rückkehrer aus asiatischen Staaten auch auf Fälschungen hin kontrolliert. Täuschend echte Imitate aus Fernost, die etwa wie eine Rolex aussehen, in Wahrheit aber Nachbildungen sind. Auch die Medienwelt ist Ziel solcher Attacken. Vielleicht sollten deutsche Medien nach amerikanischem Vorbild zukünftig einen Fact-Checker einstellen. Doch auch das ist keine Garantie für Qualität, wie der Fall des amerikanischen Politmagazins The New Republic belegt. Dort vertraute man dem Fact-Checker Stephen Glass 1998 blind. Der benutzte seine Kenntnisse, um den Kollegen zahlreiche Fakes unterzujubeln. Hinterher stellte sich heraus, dass er 24 von 41 Geschichten frei erfunden hatte. Stephen Glass, so wurde später bekannt, hatte auch den Zeitschriften Harper's und George gefälschte Beiträge angedreht. Unmittelbar bevor die Fälschungen aufflogen, wollte auch das New Yorker Time Magazine eine Geschichte von ihm veröffentlichen, weil seine Stories allzu gut klangen, hieß es aus der Redaktion.